Herzlich willkommen zum Online-Symposium Pioneers of Education und bei mir heute zu Gast ist Till Großreder aus der Schweiz. Herzlich willkommen, Till.
Hallo Silke.
Ja, schön, dass es klappt, dass wir heute Abend sprechen. Unser Thema dieses Jahr, wie Entwicklung gelingt. Und ich kenne dich ja schon eine ganze Weile und wenn ich mir so deinen Werdegang anschaue, dann würde ich sagen, irgendwas ist bei dir gelungen an Entwicklung, obwohl du ja eigentlich gar nicht wirklich auf einer Schule warst. Und kann man das so sagen? Würdest du dich mit dem Begriff Freilerner identifizieren?
Ja, ich glaube, der Begriff Freilerner ist gerade ein totaler Modebegriff und wird sehr breit genutzt auch. Aber ich kann mich schon mit dem Begriff auch identifizieren. Ich war auf einer Schule, aber ich war auf einer Schule, die sehr, sehr frei war. Insofern kann ich mich schon mit diesem Begriff identifizieren.
Mhm. Du warst auf einer sehr freien Schule. Und ja, wie stellt man sich das vor? Weil du hast ja jetzt nicht irgendwie Mathe von 8 bis 8.45 Uhr, dann eine 5-Minuten Pause und so weiter. Wie frei wart ihr denn?
Ja, so ganz, ganz, ganz frei. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein vergrößertes Wohnzimmer. Also es gibt keinen Frontalunterricht, keine Tests und Prüfungen und keine Hausaufgaben, sondern die Kinder spielen oder wir spielten sehr altersdurchmischt den ganzen Tag, bauten Dinge, spielten Gesellschaftsspiele, haben uns vertieft in etwas. Aber das kam immer vom Kind aus und es gab keine Impulse von außen, was wir tun sollen oder müssen.
Das heißt, es gab auch keine Instruktionen, keine Anleitung, nicht so, wir lernen jetzt mal Mathe?
Nein, überhaupt nicht. Also es gab dann vielleicht die Situation, dass wir ein Gesellschaftsspiel gespielt haben, Monopoly, und das haben wir viel gespielt und dass dann irgendwie die Frage nach Zins aufkam und dann haben wir auch die Begleitpersonen, die dort waren, dann gefragt, was das heißt und dann wurde das auch gezeigt, wie das funktioniert. Also so au demand. Also wenn man was gefragt hat, dann wurde das auch gezeigt. Es gab dann schon auch immer wieder so kleine Workshops zu Dingen.
Mhm, das heißt, ihr hattet schon Lehrer?
Ja, es gab, also wir haben denen immer Begleitpersonen gesagt, die waren, oder Lehrerinnen und Lehrer, die waren da. Für mich waren sie damals einfach ganz normal da, also mir sind die nicht aufgefallen. Und heute würde ich sagen, das sind Personen, die irgendwie den Raum halten, die das begleiten, die da sind, wenn Fragen aufkommen, die da sind, wenn Grenzüberschreitungen passieren, im Sinne von, dass Regeln zwischen den Kindern nicht eingehalten werden, die da sind, wenn auch eine Überforderung da ist.
Ja. Das heißt, die euch einen geschützten Rahmen geben für Entwicklung, kann man das so sagen?
Ja, das würde ich so sagen. Und ich glaube, das ist auch dann auch eine Challenge dieser Aufgabe, also so genügend Halt zu geben, dass sich gerade auch kleinere Kinder wirklich auch sicher fühlen und gleichzeitig ja, dieser Entfaltung völligen Raum zu geben.
Ja. Wenn ich bin ja viel an Schulen unterwegs und wenn ich so sehe, wie manche Pädagogen gerne diese Noten abschaffen würden, schon mal als kleinen Schritt, aber dann immer so diese Angst, ja, dann lernen die doch nichts. So, die müssen doch an der Gesellschaft teilhaben, die müssen doch eine Grundbildung haben. Und viele glauben, das geht nur mit Unterrichten und mit Noten geben.
Ja, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ich hatte keine Noten, bis ich dann eine Berufslehre gemacht habe oder jetzt auch, wenn ich ein Abitur mache. Aber vorher hatte ich keine Noten und ich habe ganz viel gelernt. Ich habe das dann auch nicht so mitgekriegt, dass ich was gelernt habe, aber hatte später nie Mühe, irgendwie anzuhängen oder kam mir auch nie dumm vor. Ich glaube, dass das Abschaffen von Noten richtig und wichtig wäre, weil dann so ein Vergleich wegfällt. Und sehe aber da schon auch das Problem, dass wenn halt es immer noch so ist, dass die Kinder Dinge lernen müssen, die sie nicht wollen, dass ohne Druck, dass sie das vielleicht auch weniger tun. Das kann ich mir schon vorstellen.
Und du hast das Gefühl, wie war denn das? Hast du das Gefühl, du hast das gelernt, was du wolltest? Immer?
Ja, ganz klar, definitiv. Aha. Und ich finde es auch erstaunlich, bei mir zu sehen, aber auch bei anderen, die mit mir in der Schule waren, wie sehr doch nach 9 Jahren irgendwie alle auf einem, ich sag mal, gesellschaftstauglichen Punkt waren. Also, aber ich konnte zum Beispiel lange nicht gut schreiben. Ich konnte erst mit 12, glaube ich, Kleinbuchstaben schreiben. Vorher habe ich mal relativ früh gelernt, Großbuchstaben zu schreiben, aber hab mich nicht interessiert, noch Kleinbuchstaben zu schreiben, weil ich das nicht brauchte. Und ich denke, das ist wichtig, auch diesen zeitlichen Entwicklungsraum zu respektieren, wo der halt bei jedem Kind sehr unterschiedlich sein kann.
Was hat dich dann dazu motiviert, dann doch noch die kleinen Buchstaben zu lernen?
Das habe ich mich noch nie gefragt. Ich glaube, ich habe irgendwann schon gemerkt, dass so, wenn ich Dinge aufschreibe, dass es halt ganz anders aussieht als bei anderen und dass es auch viel länger geht. Und das hat mich dann irgendwann so ein bisschen gestört. Und da gab es dann auch ein Interesse, das zu lernen. Aber ich glaube schon, dass, ja, wenn ich dann irgendwie mich mit Freunden getroffen habe und dann hat man irgendein Spiel gespielt, wo man was aufschreiben muss, dann war halt meine Schrift ganz anders. Und ich wurde auch nicht gemobbt oder so, das war überhaupt kein Thema, aber ich glaube, da war dann so ein automatischer Abgleich auch mit der Gesellschaft. Und es ging dann auch ganz schnell. Also, ja.
So quasi, wenn die Entwicklung reif ist für den nächsten Schritt, dann geht es auch ganz schnell. Ich meine, klar, mit 12 kannst du dir das viel schneller aneignen als ein Kind mit 8. Ja?
Ja, definitiv. Ich glaube, das macht unglaublich viel aus. Diese Erfahrung kann man ja auch sonst immer wieder machen. Also wenn ich etwas mit Freude mache, dann geht das so viel schneller. Mhm. Ja.
Ich weiß ja, dass du mittlerweile eine Berufsausbildung gemacht hast. Sag mir nochmal ganz genau die Bezeichnung. Flugzeugmechaniker, trifft es?
Ja, in der Schweiz nennt man es Polymechaniker. Also es ist eine Art von Feinmechaniker. Und ich habe das aber in einer Firma gemacht, die Flugzeuge baut. Genau.
Und es ist ja gar nicht so einfach, da eine Ausbildungsstelle zu bekommen.
Nein, ist es nicht. Also auch, weil es ein sehr spezialisiertes Segment ist, wo es nicht viele Plätze gibt. Und das war dann auch so ein bisschen ein Knackpunkt, wo ich mich da beworben habe, weil ich hatte keine Noten eigentlich. Es gab bis am Schluss keine Prüfungen. Und das war eine sehr konventionelle Firma. Und die wollten natürlich Noten sehen. Ich habe dann sowas wie so einen Erfahrungsbericht gekriegt von der Schule. Mhm. Ich habe dann einfach den abgegeben und dann durfte ich dort Probearbeiten. Und ja, dann war das irgendwie, glaube ich, nicht so schlecht. Und dann wollten die aber, dass ich einen Multi-Check mache. Das ist wie so ein nationaler Test, wo man das Lernniveau der 9. Klasse vergleichen kann. Und ich habe dann diesen Test noch gemacht und da war ich unglaublich schlecht in gewissen Fächern, also total ungeeignet für den Beruf. In den gewissen Fächern war ich sehr gut und das war auf jeden Fall so ein sehr asymmetrisches Profil dann. Und da musste ich schon, da habe ich dann versucht zu erklären, auch zusammen mit der Schule, weshalb das so ist und sozusagen die Karten offengelegt. Und sie haben mich dann nochmal eingeladen und selber noch einen Test mit mir gemacht. Und dann konnte ich dort irgendwie doch meine Ausbildung machen.
Mhm. Was glaubst du denn, was ausschlaggebend war, dass du dann da doch deine Ausbildung machen konntest? Also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, das ist ein recht begehrte Ausbildung. Ja,
und ich war unglaublich knapp noch, weil ich wollte eigentlich gar keine Ausbildung machen, sondern nur ein bisschen dort arbeiten. Und dann haben sie gesagt, man kann nur die Ausbildung machen. Habe ich das so im letzten Moment gemacht. Ich habe meinen Chef mal gefragt, der wurde danach pensioniert und er hat gesagt, er hätte einfach gedacht, ich sei sehr motiviert. Also er hätte eine hohe Motivation gespürt. Und ich denke, das fasst es so ein bisschen zusammen. Ich vermute, oder mir ist auch aufgefallen, dass ich schon deutlich konzentrierter dabei war oder interessierter dabei war, wenn mir auch was erzählt wurde.
Als die anderen.
Auch schon beim Schnuppern und dann auch während der Lehre. Also weil nicht so die Reaktion ist so, oh shit, es kommt ein Input, ich muss den verarbeiten und ich werde bewertet und wie mache ich das jetzt und ich möchte es nicht machen, sondern so, ah ja, ich will hier sein und jetzt wird mir was gezeigt von jemandem, der das richtig gut kann und dann will ich das nachmachen oder gleich machen. Ja.
Also sowas wie quasi deine innere Motivation oder deine intrinsische Motivation, das ist ja alles das, was wir uns als Lehrer in den Schulen wünschen. Dass die jungen Menschen tatsächlich interessiert sind an dem.
Ja, ich finde das einfach krass. Also ich glaube auch, also das, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich Lehrer das dann ein- oder vorstellen. Weil ich glaube, das oder beobachte, dass Kinder, wenn sie klein sind, eine unglaublich hohe eigene Motivation haben, sich auf den Bauch zu drehen als Baby oder lernen, laufen zu lernen, ohne dass ihnen das jemand sagt. Und dann in der Schule ist das Konzept da, dass das fremdbestimmt wird, was das Kind tun soll und das lernt es dann auch 10 Jahre. Aber der Anspruch wäre eigentlich, dass es die Motivation von innen kommt für Dinge, die von außen bestimmt werden. Ich sehe da einen Widerspruch.
Ja. Der hat sich ja für dich lange Jahre gar nicht gestellt. Du konntest ja wirklich deinen Impulsen folgen. Und was hast du denn dann zum Beispiel, was war denn zum Beispiel so ein Impuls? Wenn du vielleicht mal erzählen magst, außer Monopoly spielen, gab es noch was anderes, wo du so sagst, oh, das will ich jetzt mal lernen?
Also wir haben viel Lego gespielt auch und viel Rollenspiele gespielt, viel bewegt, waren auch öfters im Wald und das ganze Montessori-Material, was da war, wurde relativ wenig gebraucht, auch manchmal vielleicht zum Leiden der Begleitpersonen. Also es war wirklich viel einfach spielen und dann, als ich so 10, 11, 12 war, kamen dann so spezialisierte Interessen dazu. Also das war, einmal hat mich Zeitungsschreiben interessiert, also so journalistisches Schreiben ein Stück weit, dann habe ich angefangen Interviews zu schreiben und Leute zu fragen, ob ich mit denen Interviews machen kann und dann war das auch sehr blockweise. Ich habe das dann richtig festgemacht, auch eine Zeit lang. Oder dann irgendwann kamen Mofas, also ich war irgendwie sehr Technik, an der Technik auch sehr interessiert. Und dann ging ich auch zu einem Mofa-Mechaniker und habe dort ein bisschen mitgearbeitet und konnte mir das irgendwie anschauen und so. Mhm. Dann kam so, und Geschichte hat mich auch immer sehr interessiert. Also ich habe viel auch gelesen über Geschichte und diskutiert.
Mhm. Und Fliegerei war doch auch noch so ein...
Genau, dann kam die Fliegerei. Relativ spät am Schluss, genau, kam die Fliegerei. Ja, das hat mich dann völlig eingenommen. Also das mochte ich total. Ich denke, mit der Fliegerei habe ich auch noch mal viel Englisch gelernt, also weil da viel auch in Englisch einfach nur verfügbar war, kam ich dieser Sprache irgendwie schnell näher. Aber auch in Sachen Geografie oder auch, was ist überhaupt ein Gesetz? Oder, also viele Dinge, auf die ich dann stieß, als ich mich mehr mit Flugzeugen auseinandergesetzt habe. Ja. Mhm.
Also quasi wirklich vom Anlass ausgehend zu gucken, was interessiert mich und war dann die Betreuung überhaupt, nö? Also hast du dann da immer noch Betreuung gehabt? Wie hat sich das dann gestaltet?
Ja, bei uns in der Schule war es so, dass in der Oberstufe gab es wie eine Begleitperson, die wie eine Lernbegleitung war für jeden Jugendlichen. Also jeder Jugendliche hat eine Lernbegleitung. Und da gab es die Vorschrift, dass ich ein Lerntagebuch schreiben musste, also sowas wie ein Arbeitsjournal, wo ich jeden Tag einfach was reinschreiben muss. Aber das muss jetzt nicht zeitlich genau dokumentieren, wann ich was gemacht habe. Mhm. Und das wurde dann einmal in der Woche zusammen besprochen, wo auch geguckt wurde, brauche ich irgendwie Unterstützung, wo stehe ich. Mhm. Aber es war nicht so ein Mentoring, wie ich es jetzt oft sehe, so à la, ja, gemeinsame Ziele definieren und dann gucken, wie komme ich da hin und wo muss man korrigieren und wo muss man pushen, sondern es war einfach so eine Reflexionsmöglichkeit, glaube ich, über die eigene Tätigkeit, aber immer noch ohne Druck und ich glaube, das ist ganz wichtig da. Mhm. Und was mir noch gerade in den Sinn gekommen ist, was ich vorhin vielleicht nicht genug betont habe, ich glaube eben auch, dass auch das Lego-Spielen unglaublich, also genauso wichtige Projekte waren wie alle anderen Dinge. Mhm. Und ich finde es wichtig, den Fokus auch darauf zu legen. Und ich habe es bei meinen Eltern, bei anderen Eltern und sehe es auch jetzt immer noch bei Eltern, immer gesehen, dass die so, also dass da doch so eine große Freude da ist, wenn das Kind dann mal was macht, was man auch in der Schule machen würde. Und das spüren die Kinder total. Und das kann dann auch so einen gewissen Gegendruck auslösen. Ich glaube, es ist schön, wenn da keine Wertung drin ist. Mhm. Also wenn das genau gleich viel wert ist wie Französisch lernen. Ja.
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Wir Erwachsenen gucken da oft so ein bisschen, oder wenn man ein anderes Schulsystem gewohnt ist, guckt man dann immer so ein bisschen so mit so einem Verwertungsblick drauf. Kann man damit was anfangen? Und gleichzeitig weiß man ja aus der Lernforschung, dass durch das Spielen überhaupt erst die ganzen plastischen Gehirnstrukturen geschaffen werden, die wir nachher brauchen, um zum Beispiel Probleme zu lösen auf einer abstrakten Ebene. Ja, also wir wissen das.
Ja, ja.
Ja, wir wissen das. Und trotzdem sind wir auch geprägt durch unsere eigenen Erfahrungen. Oder suchen die Ähnlichkeit.
Ja, ich glaube, und ich sehe auch, dass da natürlich auch einen Druck von außen gibt. Also immer, wenn natürlich neue Bildungswege gegangen wird, wird das kritisch angesehen. Und dann ist es am schönsten, diesen Druck von außen erwidern zu können, dass das Kind jetzt doch Mathe macht. So.
Mhm. Ja. Naja, ich finde es schon noch interessant, also durch diese freie Zeit zu gehen, dann für dich rauszufinden, was dich interessiert. Ja, und du hast ja gesagt, Fliegerei, großes Hobby, und dann eine Ausbildung zu machen bei einem Unternehmen, die Flugzeuge herstellen. Ja. Und jetzt hast du mir gerade erzählt, du machst noch dein Fachabi oder Berufsmatura, wie das bei euch heißt. Wie kam es denn jetzt dazu? Hm. Weil jetzt musst du dich ja quasi in ein System begeben und es gibt Noten, oder? Also es ist so jetzt, ja. Oder? Wie ist das?
Also anfangs hatte ich gar keine Mühe mit den Noten. Also war ich auch eher überrascht, wie einfach man an ein Ziel kommt. Also weil die Lehrperson sagt eigentlich relativ klar, was ich lernen muss. Und da war die Schule auch so im Fokus für mich, dass ich wollte das ja unbedingt. Und dann habe ich das gerne gemacht und dann geht das ja eigentlich recht schnell. Und dann hatte ich super Noten und ja, ich hatte total viel Lob. Und das war irgendwie eine schöne Erfahrung erstmal. Und dann, ich glaube, so nach einem Jahr oder spätestens nach anderthalb Jahren in diesem System kam dann schon auch so ein bisschen die Realität, oder dass ich mir auch einstehen musste, dass mich viele Dinge nicht interessieren. Und seit da lebe ich schon auch in einem gewissen Widerstand mit Noten. Also ich finde das oder mit dem Prinzip, dass ich fremdbestimmt Dinge lernen muss. Ich finde das sehr ineffizient und es tut mir ein bisschen weh dann um meine Zeit und um meine Energie. Und ja, und die Frage, weshalb ich dann nach der Lehre direkt jetzt noch diese Weiterbildung mache, wo die sehr viel auch Allgemeinbildung ist, immer noch, also nicht so konkret, die stelle ich mir schon auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie frei dieser Entscheid wirklich war, wie sehr ich da vielleicht auch ein Stück weit einem Muster gefolgt bin oder einer Erwartung, also auch zu zeigen, dass ich das auch kann, dass ich auch akademisches Niveau erreichen kann mit dieser freien Schule. Ja, ich glaube, ein Aspekt war, dass ich wirklich noch was anderes sehen wollte außer die Werkstatt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Wege. Und der einfachste Weg, der sich dann für mich angeboten hat, war dann das Fachabi zu machen. Auch weil es waren viele Faktoren. Es ging irgendwie gerade und es hat gepasst. Aber je länger ich das jetzt mache, und ich mache es jetzt seit anderthalb Jahren und habe jetzt noch ein halbes Jahr, je länger ich es mache, merke ich, dass, glaube ich, der Entscheid nicht nur frei war. So,
So nach dem Motto, jetzt zeige ich auch nochmal, was so in mir steckt.
Ja.
Welchen Herausforderungen bist du denn auf deinem freien Weg begegnet?
Also für mich aus der damaligen Perspektive hatte ich unglaublich große Herausforderungen, immer wieder. Also es konnte sein, dass ich irgendwie diese einen Lego-Teile von meinen Mitschülern nicht gekriegt habe, obwohl ich die unbedingt erdealen wollte, weil wir hatten dann so verschiedene Lego-Länder und so. Und das hat mich manchmal wirklich wochenlang beschäftigt. Also, oder ich wollte ein Papierflugzeug bauen und das ging irgendwie nicht so, wie ich das wollte. Oder ich hatte Auseinandersetzungen mit Mitschülerinnen oder Mitschülern. Und ich hatte, das war dann anspruchsvoll. So. Und ich fand das auch echt schwierig. Genau. Aber das hat sich nicht ungesund angefühlt oder schlecht oder ja. Mhm. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, was wirkliche was sozusagen negative oder unnötige Schwierigkeiten waren, war, glaube ich schon, dass ich ein Stück weit in einer Pionierrolle war. Also es gab halt nicht viele, die diesen Bildungsweg genau gleich gegangen sind wie ich. Und dann hatte ich dann auch Angst, irgendwie nicht zu einer Gruppe oder zu einer Gesellschaft zu gehören, teilweise. Mhm. Oder dieses Anderssein. Ich glaube, das mochte ich nicht oft. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, gerade in so einem, ich denke, so einem Pubertätsalter ist ja auch eine Zeit, wo man sich sehr auch an den Gleichaltrigen orientiert. Und wahrscheinlich haben alle immer gefragt, was, du gehst nicht zur Schule?
Also ich ging ja zur Schule. Ja. Aber ja, auf eine spezielle Schule. Ja, das stimmt. Es war früher mehr ein Thema. Ich glaube, je älter ich wurde, desto mehr Selbstbewusstsein hatte ich. Mhm. Desto weniger war es ein Thema. Also ich habe dann auch mit 13, 14 angefangen, so bei Theater- und Tanzprojekten mitzumachen, außerhalb von der Schule. Da gab es dann relativ schnell so einen fließenden Übergang. Das sind dann auch irgendwie Milieus, wo das nicht so eine Rolle spielt, wo andere Dinge eine Rolle spielen, ja.
Ja, aber es ist schön, du hast ja immer wieder eine neue Herausforderung gesucht, die du jetzt angehst. Und auch wenn du jetzt sagst, hier mit dem Matura, jetzt wird es doch ein bisschen anstrengend, ja, aber du hast ja die Herausforderung selbst gesucht. So. Und kannst ja dann auch, könntest ja auch entscheiden, ich mache das jetzt nicht weiter.
Ja, absolut. Also ich könnte das auch einfach jetzt aufhören. Und das, ich glaube, das ist auch eine Freiheit, die ich habe, die andere nicht haben. Also merke ich auch im Gespräch mit Mitschülern, die jetzt leider mittlerweile auch rausgefallen sind, aber bei denen es eigentlich am Anfang auch nicht so gepasst hat, aber die waren dann teilweise recht lange so der Meinung, ja, aber ich kann jetzt nicht mehr aussteigen und was mache ich denn sonst? Und man muss sich auch mal entscheiden und auch einfach mal das durchziehen. Und ich glaube, ich habe da schon eine große Flexibilität mit solchen Situationen mitgekriegt, auch von der Schule aus. Mhm. Also wo es auch okay war, irgendwie was Großes anzufangen, irgendwie ein riesen Papier vorzunehmen und was zeichnen zu wollen und dann doch nicht mehr zeichnen wollen. Also das so diese, ja, so eine Flexibilität mit Situationen.
Ja, und auch, ja. Den Umgang mit dem Scheitern.
Ja, definitiv, ja.
Fehler machen, daraus lernen, Projekte wieder aufgeben.
Ja. Ja.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal, wir haben ja, wie gesagt, den Fokus, wie Entwicklung gelingt und jetzt mal so ganz speziell, wie man seinen eigenen Weg gehen kann. Ja? Viele Schüler, die so einen regulären Weg durchs Abitur gehen, wissen ja oft viele hinterher nicht, was sie eigentlich wollen, wer sie sind, was ihnen Spaß macht. Und wenn man dann fragt, was machst du denn nach dem Abi? Och, keine Ahnung, irgendwas studieren. So, also so eine... und ich glaube ja schon, dass wir für die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, gerade um auch auf dem Arbeitsmarkt irgendwo mit dieser ganzen Gesellschaft im Umbruch auch Fuß zu fassen, schon so auch so ein Wissen, wer bin ich eigentlich und was kann ich, ja, und ja, wie gestalte ich mir mein Leben? Mhm. Und was, Wenn du jetzt mal so aus deiner Perspektive schaust, und du kennst ja auch ganz viele andere junge Leute, was hast du denn da für Kompetenzen aus deiner Schule mitgenommen, aus deiner Schulzeit mitgenommen, wo du sagst, dass da bin ich auch sehr froh, dass ich mir diese Kompetenzen angeeignet habe?
Ich glaube, was ganz wichtig ist für mich, und das wird auch je länger wie mehr wichtig, ist so, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, also dass das, was ich mache, aus tiefster Motivation grundsätzlich mal richtig ist, also das ist ein wichtiger Punkt, und dass das auch einen Effekt hat. Also, und das ist, glaube ich, was ich ganz oft einfach erfahren habe in der Schule, also in der freien Schule, und was mir Lust macht, mir Gedanken um mein Leben zu machen und den Mut gibt, das Zeugs auch anzureißen. Ja, also so ein Vertrauen in die eigene Intuition oder in die eigenen Ideen. Und auch zu wissen, dass es eine Wirkung hat. Ja, das ist, glaube ich, der größte Vorteil, den ich sehe oder wo ich merke, dass das macht so die Welt auf für mich. Es ist dann wie ein Tor und ich habe das Gefühl, es ist ein großer Spielplatz, also ein trauriger Spielplatz manchmal auch, aber ja, das macht Lust, die Welt zu entdecken und mich zu betätigen auf eine Art und Weise. Ja.
Mhm. Ja, das kann ich spüren, wenn du das sagst. Das kommt an, ja.
Und ich finde es einfach unglaublich traurig, und dass es andere Menschen nicht haben, und ich sehe das auch ganz oft. Also es gibt auch Menschen, die das ganz fest, also ich habe es auch ein bisschen eine Typenfrage manchmal, und es gibt auch, also ich kenne auch Menschen, die das fest haben, die in der regulären Schule waren, aber doch sehe ich es oft bei Menschen, die 10, 12 Jahre jeden Tag nur das getan haben, was ihnen gesagt wurde, und genau so, wie es ihnen gesagt wurde, unter Druck und Stress, dass es einfach schwierig ist, dann von denen zu fordern, dass sie dann ihren Weg wissen müssen und die Welt verbessern müssen, und ja.
Ja.
Und wenn ein Kind 2, 3 Jahre in der öffentlichen Schule war und dann in die freie Schule kam zu uns, brauchte es meistens 1 bis 2 Jahre, bis es irgendwie wieder ein bisschen auf dem Kurs war. Und dann haben sie oft einfach nur rumgehangen oder Comics gelesen oder also so wirklich ein Aushängen und Austesten, ob diese Freiheit wirklich da ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass jemand so lange in diesem System ist, dann also so über 12 Jahre in dieser Schule ist, wo alles vorgegeben ist, dann verstehe ich das, wenn dann viele Leute eine Zeit brauchen, bis sie wissen, wohin sie wollen mit sich.
Hm. Ja, das stimmt. Ja. Hm. Wenn du jetzt mal von dir nochmal schaust, hast du ja gesagt, ihr hattet Lernbegleiter, und wir schauen ja auch, wie kann man denn so eine Entwicklung auch begleiten? Was braucht man denn? Ich meine, du bist noch nicht in der Rolle, vielleicht wirst du ja irgendwann mal Lernbegleiter, wer weiß. Oder Pilot, oder frage ich dich gleich nachher nochmal, was so deine nächsten Herausforderungen sind, falls du das schon weißt. Aber was braucht es denn für eine Qualität, damit diese Entwicklung, so diese Selbstwirksamkeit, du hast es ja eben sehr anschaulich beschrieben, damit sich das ausbilden kann?
Ich glaube, das Schönste ist, wenn das die Lehrpersonen einfach vorleben. Und ich glaube, das ist was wir grundsätzlich alle könnten. Also so, wenn Personen, also als ersten Schritt sage ich jetzt mal, wenn Personen da sind, die eine Freude an Dingen haben und so eine tiefe Begeisterung beim Herangehen an ein Problem irgendwie vorleben, dann macht es Spaß, so als Kind mit denen zu sein. Und dann glaube ich auch, dass es schon Sinn macht, so gewisse theoretische Punkte einfach zu wissen oder sich an die zu halten, also dass man irgendwie weiß, Ein Kind geht von sich aus grundsätzlich in eine Aktion oder ein Kleinkind braucht eine gewisse Unterstützung, dass es sich emotional entspannen kann und irgendwie frei sein kann. Oder wenn sich zwei Kinder unglaublich fest streiten, dann braucht es irgendwie eine erwachsene Person, die da hilft. Oder wenn sich ein Kind für einen überschallschnellen Kochlöffel interessiert, dann ist es mal schön, dem einfach Raum zu geben und dem nicht zu erklären, dass es nicht geht. Ich glaube, da könnte man vielleicht so ein paar Grundsätze festnageln. Aber ich glaube, dass die Qualität der Menschen, wie sie ans Leben gehen, ganz viel ausmachen.
Mhm. Mhm. Also die quasi als Vorbild das vorleben,
was
es eigentlich geht.
Mhm. Also jemand, der total gestresst und ein bisschen angepisst in einer freien Schule arbeitet, der ist dort, glaube ich, am falschen Platz. Also das sieht man dann auch den Kindern an, die sind dann auch nicht gerne mit diesen Menschen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, da geht es wahrscheinlich auch sehr viel um Beziehung, um Beziehungsaufbau, um das Annehmen, dass mich da jemand wirklich auch, der Vertrauen in mich hat und mich auch wirklich begleiten will in meiner Entwicklung.
Ja, absolut. Und das gibt dann auch eine, meiner Meinung nach, ganz gesunde Entwicklung von Autoritätsverständnis. Also es kommt ja oft die Frage auf, ja, aber können dann so freie Kinder mit Autoritäten umgehen? Und alle, die ich kenne, die bei uns in der Schule waren, haben null Probleme im Job mit Autoritäten umzugehen, weil man das primär als was Positives erfährt. Also Autorität ist da, um mich bestmöglich zu unterstützen. Also klar, dann mit der Zeit im Job merkt man dann, dass der Chef irgendwie doch nicht so der Schlauste ist irgendwas falsch macht. Und dann kommt natürlich eine inhaltliche Kritik, dann vielleicht auch eine Kritik am System, dass jetzt einer der Chef ist und die anderen das machen müssen. Aber so das Prinzip, dass ich auch ein Stück weit zulasse, dass jemand für mich da ist und meinen Raum hält, das ist, glaube ich, was ganz Schönes, was ich auch mitgekriegt habe in dieser Schule.
Mhm. Ja, das klingt schön. Und jetzt, wenn du mal schaust, so die nächsten Herausforderungen für dich, jetzt wirst du vielleicht ja in einem halben Jahr deine Matura haben. Und war das jetzt einfach nur, um dir zu beweisen, dass du das machen kannst? Oder gibt es dahinter noch einen Wunsch, also Matura umzu?
Ja, es gibt gerade noch ganz viele Felder, die offen sind. Mhm. Ich glaube, das System Fliegerei interessiert mich sehr. Also bin ich jetzt auch drin und dadurch, dass ich da auch arbeite, lerne ich so diese Branche immer mehr kennen und finde es auch cool, irgendwie so dieses Networking und zu sehen, das funktioniert so und das sind die Verbände und da sind ja die gleichen Menschen dabei und die kenne ich ja, das sind ja meine Kunden und am Wochenende meine Kollegen. Und ich würde, glaube ich, gerne in diesem System noch eine Weile unterwegs sein und da kann ich mir vorstellen, selber professionell zu fliegen. Also das fände ich ganz schön, da irgendwie mich bei der Swiss zu bewerben, das werde ich wahrscheinlich machen, weil das einfach auch ein Kindheitstraum ist, so fliegen zu können. Und es gibt aber auch so einen menschlichen Aspekt, der mich sehr interessiert, also die Frage, also Fliegerei ist ja komplex, ist ja Natur, Mensch, Technik, so ein Zusammenspiel. Und da auch die Frage, wie der Mensch da drin funktioniert und wie Piloten oder Leute mit Stresssituationen umgehen, wie kann ich Ressourcen schaffen bei Überforderungen und so. Das finde ich ganz spannende Gebiet. Und das heißt, konkret werde ich mich sicher bei der Swiss bewerben. So. Und ich habe so ein Studium für angewandte Psychologie im Auge, was ich sehr spannend fände. Was ich vielleicht auch noch nebenbei oder davor oder danach machen würde. Das sind gerade so die konkretesten Sachen. Mhm. Und es gibt, glaube ich, noch einen Teil, wo ich einen Anspruch habe, mir noch mehr über das Leben zu erfahren und irgendwo was Gutes zu tun für die Welt. Oder so das höchste Potenzial aus meinen Fähigkeiten herauszuholen, weil schon viele Dinge auf der Welt so laufen, wie ich die nicht mag. Und das ist für mich aber immer noch ein großes Fragezeichen. Also wie das aussieht und ob das dann einfach mein idealer Weg in der Fliegerei ist oder ob es da noch was gibt, wo ich mehr Einfluss nehmen kann in eine Richtung, die mir irgendwie am Herzen liegt.
Mhm. Und da weißt du noch gar nicht, ob das jetzt mit der Fliegerei dann zu tun hat oder
nein, da was
anderes ist.
Keine Ahnung.
Mhm.
Ja. Aber ich hab noch ganz viele Pläne. Also irgendwie so, ich habe nicht Angst, dass es mir langweilig wird.
Das Gefühl habe ich auch.
Ja.
Das ist so. Ja, ich finde, es ist ganz schön zu spüren, wie viel Lust du auf die Welt hast und wie viel Lust du hast, Dinge für dich zu erfahren und zu erforschen und kennenzulernen und dich auszuprobieren. Ja.
Ja, schön, setzt ihr euch dafür ein, dass das noch mehr möglich ist, dass Leute einen solchen Bildungsweg eingehen.
Ja.
Ja.
So einen Satz, mit dem wir auch dieses Jahr, den wir auch so nutzen für das Online-Symposium, ist: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, vor allem für die, die sie noch vor sich haben.
Wow, ja.
Ja, das ist ja eher so ein Spruch aus der Erwachsenenbildung: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mhm. Durch so innere Arbeit kommen ja oft so Themen hoch und man merkt, man hat in der Kindheit eben keine gute Entwicklung gehabt und hängt dadurch ganz schön in bestimmten Themen, ist einfach schwierig im Leben, so, mhm. Wo man dann über Psychotherapie oder Selbsterforschung schaut, wie kann man da sich ein Stück weit befreien, vielleicht von alten Glaubenssätzen, von Mustern, die man sich angeeignet hat, von Ängsten, die man so sein halbes Leben lang mit sich rumträgt. Und die Frage ist ja, wie können wir eine Entwicklung so möglich machen, dass Schulen Orte werden, wo Kinder nicht traumatisiert werden, wo Kinder nicht der Spaß an der Entwicklung genommen wird, sondern die Kind sein dürfen, die sich entwickeln dürfen, die Erwachsene haben, die den Raum halten und begleiten. Ja? Also wie geht das und wie können wir da auch voneinander lernen? Ja? Wie können wir das auch gut miteinander gestalten? Und ja, und das ist uns ja ein Anliegen, möglichst Beispiele zu zeigen, die Mut machen, neue Wege zu gehen. Weil das Alte kennen wir, merken, es ist es irgendwie nicht mehr. Und das Neue kennen wir auch nicht. Und das macht vielleicht auch Angst, weil es neu ist, weil es anders ist.
Ja, absolut. Hat auch mir und meinen Eltern und, glaube ich, vielen, die diesen Weg gehen, immer wieder auch Respekt gemacht. Also eben nicht zu wissen, wo das hinführt. So. Ja. Deshalb finde ich es, glaube ich, auch schön, jetzt so erzählen zu können und das irgendwie weiterzugeben, weil mir das auch gut getan hat, solche Leute zu sehen.
Mhm.
Auch wenn natürlich jeder Weg wieder individuell ist. So.
Mhm. Ja. Ja, schön. Was wäre dir denn noch ein Anliegen, mitzugeben, zu teilen, für diejenigen, die jetzt zuschauen, egal ob das jetzt Eltern sind oder Lernbegleiter oder Lehrer oder andere junge Menschen, die vielleicht auch gerade nicht so recht wissen, wohin und wo lange.
Ich glaube, ich finde es schön, wenn ich habe jetzt unglaublich hohe Ansprüche an einen solchen Wunsch. Aber ich sage jetzt einfach mal etwas. Ich finde es schön, wenn der Fokus auf der Entfaltung der Menschen liegt, sei es bei den Erwachsenen, die dann schöne Vorbilder sind, oder bei den Kindern, die dann schöne Erwachsene werden. Und man ganz wegkommt vom konventionellen Bildungsweg. Und auch eine Offenheit hat für eine neue Kultur, die sich daraus, oder Gesellschaft, die sich daraus entwickeln kann. Das, weil ich oft noch erlebe, dass so, man sieht, ah, es wird ein anderer Bildungsweg gegangen und dann schaffen sie es sogar ins System. Und das verstehe ich, dass es mega entspannend ist, für die Beteiligten rundherum. Und ich glaube aber, das Schönste wäre, wenn wir so weit gehen könnten und sagen, hey, das ist gar nicht mehr das Ziel, dass sie in ein System wieder reinpassen, was ja vielen auch nicht so gefällt oder was viele hinterfragen. Schon, dass die Menschen irgendwie kulturfähig sind, aber das, ja, dass man wegkommt von diesem Fokus und am Ende schaffen sie es dann doch noch zu einem Abitur oder zu einer Lehre oder zu einem Bachelor, sondern wow, am Ende werden sie Menschen, die ein schönes Leben haben und vielleicht sogar das Leben von anderen schöner machen.
Ja, schön. Ich glaube, mehr brauchst du dazu nicht. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, danke für deine Einsichten und für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Till, und alles Gute für deinen weiteren Weg.
Ja, sehr gerne. Danke für die Anfrage.